Wir sind jetzt mit dem Ermittlungsausschuss aus Dresden verbunden. Wir hatten, glaube ich, vor 2-3 Monaten schon mal ein Gespräch. Erstmal guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin leider alleine.
Das ja, ist ganz lustig. Okay. Wir sind hier im Studio zu zweit, hatte ich ja auch schon angekündigt. Und zwar gibt es jetzt eine neue Entwicklung in dem Dresdner Antifa-Prozess gegen 4 Antifaschistinnen. Und zwar ist jetzt am letzten Donnerstag ein Kronzeuge aufgetreten. Ich glaube, der heißt Domhöfer mit Nachnamen. Vielleicht sagst du ganz kurz nochmal, was wird diesen 4 Antifaschistinnen aus Ostdeutschland vorgeworfen, dass vielleicht auch die Hörerinnen das nochmal im Kopf haben, was es genau geht, was der Hintergrund genau ist.
Bei dem Verfahren geht es grundsätzlich um die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach 129 StGB. Das soll ab 2018 soll diese kriminelle Vereinigung quasi für Angriffe auf Neonazis in Thüringen, in Sachsen verantwortlich gewesen sein. Die 4 sind ein Teil von mehreren Beschuldigten, die noch verhandelt, also die noch ausstehen. Die 4 werden jetzt quasi separat vor dem OLG in Dresden verhandelt. Und die 4, also es gibt sozusagen noch mehr Beschuldigte, es gibt noch ein zweites Verfahren, was sich gegen eine weitere Person richtet, was parallel noch von der Bundesanwaltschaft geführt wird. Und dann steht quasi aus, dass 4 weitere Beschuldigte, mal gucken, ob es 4 bleiben, in Gera eigentlich von der Staatsanwaltschaft angeklagt werden sollten.
Okay, und jetzt ist es ja so gewesen, wir hatten, glaube ich, auch im letzten Mal mit euch schon drüber gesprochen, dass es einen Kronzeugen gibt. Nee, das war da noch nicht bekannt. Da ging es darum, dass das jemand, also ein Vergewaltiger, der sexuelle Gewalt angewendet hat, darüber hatten wir gesprochen. Aber jetzt ist die Situation so, da musst du mich korrigieren, dass jetzt kürzlich bekannt wurde, dass er ausgepackt hat und war jetzt am Donnerstag, war so sein erstes Erscheinen, also sein erster Auftritt. Und vielleicht so am Anfang mal, wie ist das so abgelaufen, also rein optisch?
Rein optisch, ja, also ich meine, wir hatten das ja beim letzten Gespräch schon, dass das kein schöner Ort ist, dieses Gericht. Es wird natürlich noch unschöner, wenn die Bullen da irgendwie ein Drohungsszenario für einen Kronzeugen herbeikonstruieren. Also es sah so aus, es gab eine Kundgebung vorm Gericht, die war auch ganz gut besucht dafür, dass sie um 9.30 Uhr losging. Und gleichzeitig war quasi, also mit den, sagen wir mal, 40 Leuten, die da vorm Gericht mit waren, waren quasi so 200schaften vor dem Gerichtsgebäude geparkt, würde ich sagen, roundabout. Es flog ein Helikopter in der Luft, so Staatsschützer sprangen da rum, wohl aus Berlin. Genau, und dann gab es halt so verrückte Szenen. Ne? Du hast diesen Eingang vom Gericht, wo irgendwie so Betonpoller auch davor stehen, damit ich da nicht mit meinem LKW reinrase. Und dann müssen da Leute sich anstellen, um zum Gericht reinzukommen. Und das dauert immer ziemlich lange, weil erst die Presseplätze vergeben werden und dann können Leute diese Presseplätze, wenn die nicht von der Presse besetzt wurden, auffüllen. Und da wurde eben von den Bullen so diese üblichen Spielchen betrieben, von denen es dürfen jetzt nur genau 17, so viele Plätze gibt, Leute auf die eine Seite und alle anderen müssen drüben bleiben und man darf sich dazwischen nicht bewegen. Und ja, es ist einfach ein ganz großes Brimborium, großes Bohai gewesen da vor Ort. Das war so draußen die Situation und drinnen war es dann so, ich meine, das ist ja auch ein riesiger Saal mit einer riesigen, ja, ich würde sagen 25 Meter langen Trennscheibe locker, die Publikum und ja die Verfahrensbeteiligten da trennt. Und da war es dann eben so, dass zusätzlich zu dem Wachpersonal, was da ja eh schon eingesetzt ist, also pro angeklagter Person, eine Wachtel, sage ich mal, plus noch 3 weitere, die quasi für die angeklagte Antifaschistin, die in Haft sitzt, zuständig sind, kamen dann dazu noch zusätzlich 8 Personenschützer für den Domhöfer, die sich da mit Teleskopschlagstöcken bewaffnet und mit Magazinen bestückt und vermummt und so eben drin positionierten. Ja.
Also die waren im Gericht maskiert, aber oder auch vermummt? Ich frage jetzt mal so ganz blöd.
Na, sie waren, also maskiert ist ein bisschen zu viel gesagt. Die haben so was wie so Fake-Brillen getragen teilweise, und haben halt so Masken getragen und Facecaps getragen. Also maskiert meint, die waren eindeutig so verkleidet, dass man sie nicht wiedererkennt. Kleiner Sidekick vor dem Gericht war Maske tragen und Facecap aufhören, dann für die Bullen auch so einen Grund für Vermummungsanzeigen. Genau. Also sie saßen jetzt nicht mit Sturmhaube im Gerichtssaal, nee, das nicht.
Und es war ja dann, glaube ich, auch so, stand in diesem Prozessbericht, also Antifa Ost hat jetzt einen Prozess, dass die ganze Zeit das Publikum und die 4 angeklagten Genossinnen da fixieren konnten. Also das kam wohl noch hinzu, so einfach. Okay, aber es gab auf jeden Fall, vorher gab es Beiträge, ist auch ein Beitrag veröffentlicht worden. Es gab permanent, ich glaube, auch so einen kleinen Essensstand. Also auf jeden Fall, es wurde Musik gespielt. Es war auf jeden Fall eine relativ starke Solidarität. Und ich glaube, am Anfang war es ja so, das kursierte ja auch. Es gab, glaube ich, auch ein Schreiben von der Solidarität, was eventuell die Gefahr besteht, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird.
Ja, da gab es vorher eben schon in der öffentlichen Abverhandlung, in der Woche vorher gab es den Hinweis vom Richter, dass der Verteidiger, also Domhöfer hat auch einen Verteidiger selber mitgebracht, da er natürlich auch irgendwie immer noch beschuldigt in dem Verfahren ist und sich ja selbst belasten kann. Der hatte angekündigt, dass er einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit stellt mit der Begründung, dass durch das nach außen Bringen der Aussagen von Domhöfer so die Gefahr bestünde, dass ja, Leute sich dann noch mehr berufen fühlen würden, sich irgendwie an ihm zu rächen oder sowas. Das ist so die, also sag mal, das Bild, was da aufgebaut wird, ist, irgendwer erschießt ihn vom Motorrad runter, so ungefähr wird es da kolportiert. Was da dran ist, wissen wir alle, nämlich nichts, aber gut.
Hm. Und ja, vielleicht.
Eine Ergänzung. Das Lustige ist dann, dass, also, was dann so als Begründung herhalten sollte, war, das wurde vorher auch schon angekündigt, war dann so ein Graffiti-Video, was aus Nürnberg irgendwie in die Media hochgeladen wurde, wo halt Leute irgendwie Parolen an der Wand geschrieben haben. Ne? Also das ist so, dass der Grund, um dann die Öffentlichkeit, sollte der Grund sein, um die Öffentlichkeit auszuschließen, ist nicht passiert, um es vorwegzunehmen.
Und er ist ja auch im Zeugenschutzprogramm, das heißt also permanent hat er Bodyguards von Bullen, also so einfach mal die Situation so darzustellen. Vielleicht, bevor wir darauf eingehen, was er gesagt hat, was ist genau ein Kronzeuge? Also gibt es ja auch Erfahrung, aber vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen erläutern.
Tja, die moralische Ebene ein Verräter, ne? Also so, was ist ein Kronzeuge? Auf der juristischen Ebene haben wir das auch in einem Text nochmal verschriftlicht, ne, was jetzt quasi so die Grundlage dafür ist. Es gibt diesen Paragraphen 46b im Strafgesetzbuch und der sieht halt vor, dass wenn ich auspacke, zu bestimmten Konditionen Strafnachlass bekomme und dann kann man das irgendwie, kann man hingehen und versuchen, das auszurechnen, je nachdem, was einem so gedroht hätte, wenn man nicht ausgepackt hätte im Strafverfahren. Also das ist so abgeleitet noch vom, der andere Paragraph, der da oft aufkommt, ist der 31. Der ist aus dem
BTM-Bereich.
Aus dem BTM, genau, aus dem BTM. Und dann gibt es quasi, was es noch gibt, ist, dass der 129er selber, also die kriminelle bzw. terroristische Vereinigung selber hat, im, ich glaube Satz 7 ist das, diesen Strafnachlass, der da möglich ist, möglich sein kann. Eben auch, wenn ich auspacke und dafür sorge, dass die angebliche kriminelle Vereinigung nicht mehr weiter besteht und Leute verrate, dann eben. Genau. Beantwortet das so die Frage, oder?
Ich glaube, der Kollege hat...
Ja, ich denke mal schon. Ich hatte noch eine weitere Frage. Der Kronzeuge ist ja schon längeres Zeit ein Gespräch in der linken Bewegung, sagen wir mal sozusagen, wegen Missbrauchsvorwürfen. Könntet ihr vielleicht darauf oder wollt ihr darauf eingehen? Oder vielleicht wollt ihr auch sagen, nee, darüber wollen wir nicht reden?
Ja, unbedingt. Also darüber wollen wir eigentlich viel lieber reden als den ganzen anderen Mist, muss ich ehrlich sagen. Also es geht ganz klar um Vergewaltigungsvorwürfe. Also Missbrauch ist irgendwie ein schwieriger Begriff in dem Kontext, würde ich sagen, sondern es geht ganz klar um Vergewaltigung. Es geht um Todesdrohungen gegen seine Ex-Partnerin. Das ist ja auch alles schon seit langem veröffentlicht. Und genau, also er hat da jetzt seine eigene Variante vor Gericht vorgetragen, woraufhin ja jetzt ist ja nochmal ein spannendes Statement auch zu dieser Geschichte jetzt am Freitag veröffentlicht worden, wo nochmal so der Hergang geschildert wird, dass eben die Bullen gegen ihn von Amts ein Strafverfahren eröffnet haben, weil sie das irgendwie spitz gekriegt haben, dass es da so einen Vergewaltigungsvorwurf gab und ja, ich habe den Namen vergessen, aber die müssen dann ermitteln, ne? Haben sie sicherlich gerne getan, aber auch so genauso gerne wieder jetzt eingestellt. Wohl auch einfach nach dem, also wohl zeitlich nah daran, dass er sich beim Verfassungsschutz gemeldet hat, so zumindest das Schreiben. Ne, er hat, würde ich sagen, für uns ganz klar mit allen Werten, die er irgendwie sich mal hätte auf der Fahne schreiben können als Antifaschist oder sowas, hat er gebrochen in dem Moment, wo er eben solche Sachen gegenüber seinen Genossinnen und nächsten Menschen irgendwie gemacht hat. Und da ist ja auch einfach, also das war jetzt vor Gericht auch deutlich, da ist ja auch einfach im Kopf überhaupt passiert. Also der hat ja überhaupt nicht begriffen, was ihm da wie vorgeworfen wird und sieht auch überhaupt nicht ein, sondern das sind für ihn also Differenzen oder sowas, ne, die da, die man jetzt ausdiskutieren sollte oder so, ne?
Das also sagt der Staat, dass die Gewalt, Vergewaltigung und Morddrohung gegen eine Frau nicht verfolgenswert sind, aber im Gegenzug die Bedrohung und Gewalt gegen Nazis verhandelt werden soll. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
Das kannst du so zusammenfassen auf jeden Fall, ja. Also wir haben da jetzt auch nochmal lange und viel drüber diskutiert und das ist natürlich auch irgendwie, also für uns als Anti-Rap-Gruppe auch ein Punkt, der vielleicht auch manchmal ein bisschen hinten runterfällt, ne? Dass politische Justiz ja nicht nur heißt irgendwie, dass Antifaschismus kriminalisiert wird oder anarchistische Bewegungen oder so, sondern dass natürlich auch gerade mit dem Strafrecht gegenüber Vergewaltigung ganz klar sexistische und patriarchale Mechanismen im Staat verankert sind. Und das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Dieser Staat baut ja nicht nur auf den Kapitalismus auf, sondern ganz klar auch auf dem Patriarchat. Ohne das eine würde das andere ja gar nicht funktionieren. Und dementsprechend ist der Justizapparat natürlich auch dafür da, das zu schützen. Vielleicht noch so, wenn wir jetzt gerade über so sexualisierte Gewalt innerhalb der Linken reden, wäre es uns auch nochmal wichtig, nochmal klarzustellen. Ne? Also das ist so der erste Verrat, den er begangen hat, aber gleichzeitig ist er nicht der einzige. Es gibt ja gerade einfach heftige Diskussionen um viele Fälle. Und wir selber kennen das aus der Praxis auch, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und dass wir da auch einfach noch nacharbeiten müssen, sag ich mal.
Meine Frage, weil du es jetzt so aufgreifst, eigentlich sprengt das so ein bisschen das Thema. Das ist jetzt vielleicht mehr so für mich privat im Interessanten. Ich habe von diesem TJ-Ansatz mitgekriegt. Bei mir erweckt das den Eindruck, dass man ja sich mit Vergewaltigern in einem Stuhlkreis sitzt und dann da mit denen ganz viel drüber diskutiert. Und ich finde das so ein bisschen eine krasse Einstellung. Und kannst du dazu was sagen, weil wir jetzt sozusagen...
Du meinst jetzt bestimmt Transformative Justice.
Ja, genau.
Also das. Transformative Gerechtigkeit im Deutschen. Also... Ich glaube nicht. Ich glaube, da hast du die Leute falsch verstanden. Ne? Also natürlich gibt es bestimmte Sachen, die nicht mehr diskutabel sind oder wo es auch um Ausschlüsse gehen muss. Also da ist ja eher einfach der krasse Fall. Er entzieht sich jeder Aufarbeitung. Er ist abgehauen, physisch abgehauen. Er entzieht sich der Aufarbeitung. Natürlich müssen wir dann irgendwie uns alle voreinander, vor ihm, nicht voreinander, sondern vor ihm auch warnen. Aber gleichzeitig ist natürlich die Frage auch für uns als Anti-Rap-Gruppe irgendwie, wir wollen halt Knäste abschaffen. Wir müssen uns natürlich überlegen, was wir danach machen. Und das sind natürlich Sachen, die wir jetzt auch schon mal irgendwie diskutieren müssen. Also es wird sich nicht nach der Revolution plötzlich irgendein Konzept zeigen, sondern das müssen wir jetzt anpacken. So, ne?
Habt ihr konkrete Vorschläge dafür? Als letzte Frage nochmal, ich glaube, wir müssen langsam auch ein bisschen zumachen.
Um das anzugehen, meinst du?
Ja, allgemein, wie mit sowas umgehen. Du hast das ja eigentlich angesprochen, dass das halt ein Thema ist, was generell die Gesellschaft, also auch die Linke, wir sind ja ein Querschnitt der Gesellschaft sozusagen, betrifft. Und ich finde, du hast damit auf jeden Fall recht. Also das fällt mir auch, ich bin regelmäßig geschockt über Zustände. Also klar, als Mann ist man ja auch immer Teil des patriarchalen Problems erstmal. Und vielleicht hättest du jetzt da einen interessanten Ausblick nochmal zu dem Thema.
Okay, wenn ich jetzt hier was aus dem Zylinder ziehen muss, dann würde ich vorschlagen, dass Männer in antifaschistischen Bewegungen sich mal hinsetzen könnten und in dem Buch Feministisch Streiten von Kim Poster lesen und dann wir uns mal wieder so an die verschütt gegangenen Ansätze von autonomen Männerbewegungen, die mal gute Ansätze hatte, ranmachen könnten. Und ansonsten, klar, also es gibt auch jede Menge Leute, die zu Strafe, Knast, Gefängnis und eben Verantwortungsübernahme und transformativer Gerechtigkeit arbeiten und da müssen wir halt ran. Ganz einfach. Also ist jetzt kein, da kommt jetzt kein aus meinem Zylinder kommt hier kein guter Vorschlag, wie es ganz schnell geht, sondern da müssen wir halt einfach wirklich uns alle hinsetzen.
Das wäre, glaube ich, auch unrealistisch. Also ich finde, das, was du gesagt hast, ist wahrscheinlich auch schon vielleicht ein guter Ansatz.
Vielleicht noch ein so ein Punkt, was ich ganz spannend fand, weil bin ich jetzt noch überhaupt nicht so richtig drin oder so, da müsste ich erstmal auch mit GenossInnen drüber diskutieren, aber dieser Text, von dem ich gesprochen habe, der sich mit dem Strafverfahren auseinandersetzt gegen Domhöfer, der wird auch nochmal der Vorschlag der Lila Hilfe aufgegriffen, also zu sagen, okay, ne, wir müssen halt auch einfach Solidarität organisieren für Betroffene sexualisierter Gewalt. Vielleicht noch so ein Punkt, den man da noch jetzt nochmal neu auch einfach angreifen kann.
Okay, gehen wir, klar, was du gesagt hast, wie gesagt, dass es auch in der Linken drin steckt, auch in den Männern. Das ist richtig, aber gehen wir nochmal kurz auf das Verfahren ein. Also was hat er jetzt genau gesagt oder kannst du da was zu sagen? Also wichtig war vielleicht auch noch, er hat ja auch noch andere Verfahren offen gehabt. Ich glaube 2015 in Frankfurt, EZB und so weiter und so fort auf jeden Fall. Hat er so Bewährung laufen gehabt. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was er in dem Prozess gesagt hat oder wie er da agiert hat? Also
ja, also insgesamt hatte ich das Gefühl, die Bullen haben den ganz gut vorbereitet. Der ist jetzt nicht irgendwie großartig aus der Fassung gekommen, dadurch, dass da Leute saßen, die er jetzt einfach mal so mir nichts, dir nichts an die Wand gestellt hat. Ich würde sagen, zum einen, weil du die Strafverfahren ansprichst, irgendwie hatte ich den Eindruck, ein komisches Verständnis von politisch aktiv sein, weil er irgendwie sehr darauf abgestellt hat, dass für ihn das vor allen Dingen Militanz und irgendwie die Auseinandersetzung mit Nazis ist. Das kann man ja als einen Teil irgendwie sehen, da bin ich ja gar nicht abgeneigt, aber dass es vielleicht auch, wenn man Bewährungsstrafen laufen hat und noch offene Verfahren hat, vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt in unserer Bewegung noch. Also ne, man kann ja vieles machen, von der Küfer bis zur Recherche. Zur Sache, ich finde es schwierig. Ich würde sagen, er hat jetzt erstmal zu dem Tatkomplex sogenannten Eisenach 2, wenn ihr das in den Prozessberichten nachlest, ausgesagt und hat da halt vor allen Dingen Sachen gesagt, die so mehr oder minder dem Gericht eigentlich schon bekannt sind, weil das der Fall ist, wo viele Leute, also die jetzt Angeklagten, zum Teil festgenommen wurden danach. Und er hat da jetzt, würde ich sagen, niemand neu so richtig reingeritten. Bisschen spannend finde ich, wie sie damit umgehen, weil sie ja die Genossin, die also Lina, wollen sie ja immer so als Rädelsführerin hinstellen. Ich bin gespannt, weil das kam jetzt bei ihm jetzt nicht raus. Also er hat da nicht gesagt, ja, die hat dann alles und mich angerufen und genau, sondern eher hatte ich den Eindruck, dass sie das da so ein bisschen verlieren, diesen Anklagepunkt gegen sie. Aber das sind sechs Aussagen von ihm vorgesehen. Genau. Eine haben wir jetzt hinter uns.
200
da
Seiten
sind das noch. Viel Platz.
Ja, genau. Und der Punkt war natürlich, was mir aufgefallen ist, ja, eventuell Tötung von Nazis hat er nicht ausgeschlossen. Also das fand ich zum Beispiel auch einen ziemlichen Angriff. Ne?
Ja, ne? Also, aber das ist natürlich auch einfach das Ding. Ne? Das ist also die Frage ja auch irgendwie, wie geht man jetzt mit ihm um? Und eigentlich haben wir ja politisch ihn überhaupt nicht mehr zu fragen, weil natürlich unterschreibt er die Variante, die ihm die Staatsanwaltschaft da hinlegt, wenn er sich selbst retten will. Also da gehe ich fest von aus, dass er natürlich auch Sachen so hinhaut, wie das denen dann passt. Ne?
Das ist so, eigentlich war das so die letzte Frage, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Der Kronzeuge sagt, das, was gesagt werden muss, um seine Haut zu retten, und das ist bei ihm natürlich keine Ausnahme. Und wir müssen gucken, wir wissen natürlich auch nicht noch, was er alles gesagt hat, weil das war auch der andere Punkt. Ne? Also das ist nicht alles bekannt. Das haben auch die Anwälte in dem Prozess gesagt. Das heißt, auf jeden Fall ist er ein Belastungszeuge gegen, nicht nur gegen die vier, auch gegen die anderen, im Grunde genommen gegen jeden Antifaschistin und auch gegen jegliche Linke. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was du sagst, dass er sich eher so als Macher so, und ja, es ist klar, er hat sozusagen auch alle Werte aufgegeben und ist, ja, und hat eigentlich nichts begriffen. Also er hat einfach die Seiten gewechselt. Ich denke, wir lassen das jetzt mal so stehen, aber du kannst natürlich gerne noch mal kurz was zum sagen. Der Prozess ist auf jeden Fall bis November terminiert. Wahrscheinlich wird er auch noch länger gehen.
Gucken ja.
Runde, wir haben keine Fragen mehr. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, und viele Grüße an alle und auch an Lina und auch an die anderen drei und auch alle verfolgten Antifaschisten.
Ja, ciao. Wir rufen sie über die Trennscheibe. Ne?
Ja, okay. Mach's gut, ne? Danke.
Liebe Grüße nach Hamburg.
Ciao. Tschüss. Ciao.